Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aus aktuellem Anlass beschäftigt sich Tunats Thema erneut mit Gianni Infantino. Nach seinem kürzlich gescheiterten Investorendeal wankt der FIFA-Präsident so stark wie noch nie. Doch ob er auch wirklich stürzt, ist keinesfalls gesichert. Was war passiert? Der Schweizer hatte den Plan forciert, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen. In der FIFA Forward Enterprise sollten die kommerziellen Rechte der Veranstaltungen gebündelt werden, um genau das zu ermöglichen. Dabei wollte Infantino rund 20% einer solchen Gesellschaft an private Investoren verkaufen. Die FIFA bewertete das Konglomerat mit 20 Millionen US-Dollar, etwa 4,2 Milliarden Dollar sollten Investoren beisteuern. Zu ihnen gehörte eine Firma von Joshua Kushner, dem Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner. Nicht nur der mediale Aufschrei war riesig, nachdem die Pläne bekannt wurden. Vor allem auch die UEFA mit sämtlichen europäischen Verbänden positionierte sich in ungewohnter Schärfe und ungewohnter Geschlossenheit gegen den FIFA-Boss. Inzwischen boykottieren die Europäer den Weltverband. Norwegen fordert Infantino sogar zum Rücktritt auf. Ein weiterer Aspekt ist die öffentliche Stimmung bzw. die Haltung der Fußballverfolger. Das Funktionieren des Kreislaufs ist von der Autoritätszuschreibung der Zuschauergemeinden abhängig, die die WM und ihren Pokal als etwas Großes, sportlich vielleicht als das Größte, idealisieren. Dieser Bezug bröckelte schon in den letzten Jahren und gipfelte im Affront um die rote Karte von Balogun bei der diesjährigen WM. Ein Ausverkauf des Sports an Investoren hätte die angeschlagene Unabhängigkeit nun weiter erschüttert, die autarke Souveränität existenziell gefährdet. Sollte man meinen. Denn, dass die Reaktion auf Infantinos Machenschaften weder in Kontinentalverbänden noch in Zuschauerkreisen einheitlich konsequent ausfällt, auch das hat sich in der Vergangenheit herausgestellt. Zu unterschiedlich sind die Interessenlagen, zu unterschiedlich sind die kulturellen Bezüge im internationalen Vergleich. Berichten wird mir davon jetzt Sportjournalist Tobias Nordmann. Er recherchiert täglich zum Thema bei ntv.de. Ist er mir zugeschaltet, der Sportjournalist Tobias Nordmann. Hallo, Herr Nordmann.
Hallo, Herr Tunert, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es gibt ja interessante Themen zu besprechen, über die Sie Auskunft geben können. Da gehe ich stark von aus. Es ist so, Gianni Infantino betreibt auf Social Media inzwischen eine Art Live-Ticker, in dem er Updates dazu gibt, wer ihn nach seinem gescheiterten Investorendeal trotzdem weiter unterstützt, ist denn zuletzt, wir zeichnen auf, am 10. August noch jemand dazugekommen oder sind weitere Verbände abgesprungen, die Infantino dann wahrscheinlich eher nicht in seinem Ticker erwähnt hat?
Ja, interessant, dass Sie das fragen, weil ich tatsächlich heute Morgen, das ist ja mittlerweile zu meiner täglichen Praxis, einmal den Instagram-Kanal von Gianni Infantino und seine aktuellen Stories durchforste. Aktuelle neue Verbände sind jetzt nicht dazu gekommen. Es ging eher, glaube ich, um ein paar Fußballlegenden. Michael Silvestre aus Frankreich, der hat sich mit ihm ablichten lassen. Lilian, der vielleicht noch den einen oder anderen noch von der 7-1-Klatsche der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Deutschland 2014 kennt. Die haben ihm, glaube ich, Mut zugesprochen oder sich an seine Seite gestellt, aber in neuen Verbänden tatsächlich eher nicht. Interessanter ist dann, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, dass wirklich unmittelbar vor Aufzeichnung dieses Podcasts ein Schreiben veröffentlicht, beziehungsweise veröffentlicht wurde von der UEFA, von der Asiatischen Fußballkonföderation und von der CONCACAF, die doch mal sehr wortreich auf Infantino losgehen, ihm Täuschung vorwerfen, Vertrauensverlust nochmal dokumentieren. Und das tun sie, ohne ihn zwar namentlich zu erwähnen, aber wenn man sich das durchliest, es geht um die eine Person an der Spitze, dann ist ganz
okay, wer damit gemeint ist. Ja, das ist natürlich interessant, weil es gibt ja auch noch so ein paar Verbände, haben Sie angesprochen, AFC, wo man vielleicht unterstellen könnte, dass das vielleicht sozusagen noch ein Kippverband ist. In Amerika sagt man Swing States oder ein Swing-Verband, vielleicht mal um so eine Analogie da herzustellen. Grundsätzlich stellt sich dieser Verband in seiner offiziellen Kommunikation ja klar gegen Infantino. Jetzt gibt es da aber einige Nationen, die da abweichen. Wie sehen Sie da denn diese Tendenz? Also würden Sie eher sagen, dass das da eine Tendenz ist, dass dieser Verband mittelfristig komplett dazu umschwenkt, praktisch sich gegen Infantino zu stellen? Oder hätten vielleicht einzelne Nationen so viel Macht, dass die nochmal umkippen könnten?
Ja, ich glaube eher das zweite Szenario, was Sie gerade skizziert haben. Es gibt ja anders als zum Beispiel im Deutschen Bundestag keinen Fraktionszwang. Also wenn eine Konföderation oder ein Verband wie die UEFA dazu aufruft, das zu boykottieren oder sich dagegen zu stellen. Also der Boykott kommt ja nur aus Europa. Die anderen haben sich ja eher gegen Infantino gestellt. Dann heißt das ja nicht, dass alle jetzt in Europa 55 Mitgliedsverbände sich dem anschließen müssen. Also jedes Land hat eine Stimme. Das macht es ja dann auch in Summe bei solchen Entscheidungen manchmal ein bisschen schwierig und undurchsichtig. Also dass gerade die mächtigen Verbände ja gleichgestellt sind mit kleinen Verbänden. Ja, also Deutschland zum Beispiel hat das gleiche Stimmrecht oder das gleiche Stimmgewicht wie jetzt zum Beispiel Tonga. Ist ja vielleicht Leute, die sich mit dem Thema nicht interessieren, etwas verwundern wird. Deswegen kann ich mir bei Asien vorstellen, dass es da durchaus mit zwei Stimmen gesprochen wird. Nicht, dass der ganze Kontinentalverband umfallen wird. Ich glaube, dazu sind die Worte von Scheich Al-Khalifi, der Chef des Verbandes, der ist zu deutlich, als dass die jetzt eine Rolle rückwärts machen können, ohne jegliche Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wird dann eher so sein, dass es, glaube ich, jedes Land selbst entscheidet. Und wenn wir einmal auf die Länder gucken, die sich jetzt dazu bekannt haben, Bhutan und Sri Lanka habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so beschäftigt, aber es ist wahrscheinlich wenig verwunderlich. Wir haben es ja auch schon oft gelesen und in der ganzen Diskussion ist es ja immer wieder Gegenstand, dass diese Länder natürlich auch sehr von den Zuwendungen der FIFA profitieren und dass sie davon auch abhängig sind. Das sind sicherlich so Länder, denen das Geld, was die FIFA zahlt, das ist für die lebenswichtig, überlebenswichtig in bestimmten Sachen. Und Länder wie Katar und Saudi-Arabien, die sind halt aus alter Verbundenheit. Ne? Die WM 2034 in Saudi-Arabien, die wurde ja von Infantino quasi per Blitz, wie sagt man, Blitzschlag, Donnerschlag nach Saudi-Arabien vergeben.
Ich hatte jetzt Blitzüberweisung. Hätte auch gepasst.
Sicherlich auch nicht ganz falsch. Genau, und Katar ist einfach eine alte Verbundenheit mit der Vergabe. Selber hatte er nichts zu tun. Das war ja noch vor seiner Amtszeit, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber natürlich all das, was an Katar oder auf Katar eingeprasselt ist, da hat er sich ja schon auch ein bisschen vor das Land gestellt. Jetzt hatten wir noch den Fall, dass zwischen WM-Halbfinale und Finale ein Emir gestorben ist, wo er dann, so habe ich es gelesen, mit einem Flugzeug der Privatjet der Qatar Airways rübergeflogen ist zur Beisetzung und zurück. Also es zeigt ja, dass es ganz enge Verbindungen gibt. Dann ist auch, also verwundert auch nicht, dass sich solche Nationalverbände dann nicht gegen ihn stellen, sondern treu an seiner Seite stehen.
Wobei man jetzt ja vielleicht, also der Emir wird ja durchaus auch als ein realistischer Gegenkandidat und Konkurrent von Infantino ins Spiel gebracht. Gäbe es da nicht vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass der sich das nochmal überlegt und dann praktisch eine ganz andere Richtung einschlägt, weil wenn er die Richtung einschlagen würde, dann wäre das ja in der Konsequenz, was Sie auch gerade schon gesagt haben, durchaus mächtiges Werkzeug, was er in der Hand hat, um dann praktisch auch gegen Infantino mobil zu machen, oder?
Das wäre sicher so. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, der Kreis der Kandidaten, die sich da rauskristallisieren, da wird Schifferin, also der UEFA-Präsident, an einer der ersten Stellen stehen. Nasser Al Khelaifi, der PSG-Chef, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, wurde auch gehandelt, wäre sicherlich ein Kandidat, der sehr mächtig ist, der sehr interessant ist. Der hat sich aber da doch relativ weit aus dem Fenster lehnen lassen von seiner Seite und gesagt, dass er kein Amt anstrebt. Das
okay.
kann natürlich auch mal vorübergehendes Understatement sein, um sich erstmal aus diesem schmutzigen, ist ja nun wirklich mittlerweile ein schmutziger Machtkampf, um sich da erstmal rauszuhalten und dann vielleicht nachträglich nochmal mit einzumischen. Das kann natürlich sein, so.
Ja.
Wäre ein Kandidat, sehr gut vernetzt, klar, keine Frage, interessanter Typ, ich glaube aber auch irgendwie in Teilen schwer vermittelbar, weil PSG ja auch für vieles steht, was der gemeine Fußballfan ablehnt. Ne? Also das ist ja nun auch grenzlose Kommerzialisierung, dieser Erfolg, der ist ja, ich weiß nicht, was die mittlerweile an Geld in diesen Kader gepumpt haben. Ich glaube, ich habe mal irgendwann gelesen, seit er eingestiegen ist, sind fast 2 Milliarden an Transferausgaben. Das steht ja auch alles für das, sagen wir mal in Anführungszeichen, eher böse des Fußballs. Schäferin hat sich ja nun das Image erworben. Klar, ist auch ein Kommerzmann, ist ein Geschäftsmann, aber er hat sich irgendwie wenig zu Schulden kommen lassen, was man ihm jetzt vorwerfen kann. Also ich glaube, der hat schon noch so ein bisschen so dieses Saubermann-Image. Das, was man in der UEFA so mitbekommen hat, wenn er das in die FIFA reintragen würde, wäre das zumindest mal so etwas wie ein gefühlter Neuanfang. Ob es dann tatsächlich so kommt, hätte man bei Infantino ja damals auch nicht gedacht. Als der Blatter abgetreten ist, hat man auch gedacht, zum Glück ist der gute Mann weg. Schlimmer kann es nicht kommen. 10 Jahre später würde wahrscheinlich keiner unterschreiben, dass es tatsächlich so
war. Später können wir gerne nochmal auf Schäferin zu sprechen kommen. Da haben sie sich mit dem auch in einem ihrer Artikel ein bisschen näher auseinandergesetzt. Jetzt würde ich aber vielleicht doch nochmal einen anderen Verband, einen anderen Kontinentalverband ins Spiel bringen, nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, CONMEBOL. Das ist der Südamerika-Verband. Wir haben eben davon gesprochen, AFC ist auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, in dem Verband tritt das noch signifikanter zutage. Da gab es jetzt eine Reise von Infantino nach Kolumbien, die er auf seine Seite gezogen hat. Dann fällt ja, denke ich, auch Mexiko darunter. Die haben sich jetzt auch auf Infantinos Seite geschlagen. Vielleicht können Sie da mal sagen, was das für einen Ausschlag geben könnte und warum die das eigentlich machen.
Genau. Und bei Mexiko bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, weil sie ja offiziell, glaube ich, zu Lateinamerika zugerechnet werden. Da, also bin ich gerade überfragt. Könnte auch sein, dass sie sich dem CONCACAF angeschlossen oder dass sie dem CONCACAF zugeordnet sind. Aber sicherlich ist Südamerika ein super interessantes, super interessanter Kontinent, der allerdings, weil er nicht ganz so viele, also er hat sehr viele große Verbände, aber nicht ganz so viele Verbände wie jetzt andere große Kontinentalverbände, der dann nicht ganz so mächtig ist wie jetzt zum Beispiel Afrika mit 54 oder Europa mit 55. Aber ja, das ist schon eine interessante Nähe und weiß nicht, wie sehr Sie und unsere Hörer, die jetzt hier zuhören, sich auch bei der Weltmeisterschaft mit den Verschwörungstheorien, mit den angeblichen Verschwörungstheorien zwischen Argentinien und Infantino beschäftigt haben. Also nach dem Spiel England gegen Argentinien, als dieses Falkland-Plakat gezeigt wurde von 2 Spielern, was ja eigentlich eine politische Äußerung ist, wo es keinerlei individuelle Sperren hätte oder gegeben hat, obwohl es die hätte geben können fürs Finale. Da wurde ja sehr viel rauf und runter diskutiert, wie nah Infantino da dran ist und wie sehr er sich vielleicht wünschen würde, dass Argentinien nochmal Weltmeister wird. Ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Ich nehme dem auch nicht viel ab oder gewinne dem nicht viel ab. Dass es allerdings ein paar skurrile Entscheidungen gab, den Argentinien eher gut als schlecht dargestanden hat, das ist, glaube ich, einfach de facto so. Also das kann man, glaube ich, ganz mit gutem Gewissen unterschreiben. Aber diese Nähe von Infantino zu Südamerika, die ist sicherlich interessant. Sie ist, glaube ich, am Ende des Tages nicht entscheidend. Also wichtig ist halt, Infantino, dass dieser Block der Afrikaner hinter ihm steht, das scheinen sie zu tun. Er hat die Unterstützer aus Asien, Teilunterstützer aus Asien, Ozeanien hat sich noch gar nicht geäußert, auf die UEFA kann er offensichtlich nicht zählen, die bei ihm dort stehen bleiben, auch sonst, wenn sie Integrität und Glaubwürdigkeit anprangern, dann können sie jetzt nicht eine Rolle rückwärts machen und ob dann CONCACAF mit Karibik und so weiter wirklich geschlossen gegen Infantino stimmt oder sich dann im nächsten Jahr gegen die Wahl stellt, das muss man auch mal abwarten, da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich.
Okay, aber dann würden Sie praktisch unterschreiben, dass praktisch die Asiaten sowas wie Königsmacher oder Königsverhinderer werden könnten.
Dann. Das sicherlich, auf jeden Fall, also das definitiv, weil er braucht, also wir haben 211 Mitgliedsverbände in der FIFA, er braucht 106 Stimmen, um wiedergewählt zu werden.
Ja.
54 der Asiaten, da hat er quasi schon mal die Hälfte der Miete eingefahren, der Afrikaner, sorry, da hat er die Hälfte der Miete eingefahren, also braucht im Prinzip nochmal Afrika plus Afrika und da hat er sich jetzt ja schon ein paar Stimmen aus Asien offenbar gesichert, wie gesagt, Ozeanien, viele Mitgliedsverbände haben sich noch nicht geäußert. Man hatte so ein bisschen das Gefühl in den letzten Tagen, nachdem er sehr viel Gegenwind auf Infantino dass er sehr viel Gegenwind erhalten hat, dass er so ein bisschen das Blatt gewendet hat, ja, dass es ein bisschen mehr in seine Richtung ging. Also dieses ja, doch sehr skurrile Treffen in Rabat, also dieses FIFA-Krisentreffen, mal einmal zu erklären. Es gab es ja letzte Woche, wo die FIFA eine Rückendeckung versprochen hat. Da gab es ja jetzt auch Berichte, dass offensichtlich nur ein Top-Funktionär der FIFA bei diesem Treffen anwesend war und von den Kontinentalverbänden niemand eingeladen war. Also so, dass Infantino sich quasi von seinem allerengsten Zirkel, der ist ja auch kleiner geworden, es sind ja auch einige abgerückt von ihm, aus dem allerengsten Zirkel, sich da nochmal Rückendeckung geholt hat, was ja dann auch wieder ein bisschen fragwürdig ist. Also, wenn wir beiden beste Freunde wären, ich wäre angeschossen und sie würden sagen, nee, das ist ein guter Mann. Was hat das für ein Gewicht? So, sag ich mal. Ne? Also, es ist natürlich, steht da jetzt erstmal hinter, die FIFA stärkt Gianni Infantino den Rücken, aber wenn es denn so ist, dass da nur ein treu ergebener Funktionär an seiner Seite war, dann ist das natürlich.
Die Frage ist ja auch, wenn die UEFA, und danach sieht ja momentan alles aus, da weiter hart bleibt in ihrer Linie, auch in ihrer Boykottlinie, könnte es dann nicht auch sein, dass wenn dann zum Beispiel Schäferin denen deutlich macht, wir weichen hier nicht ab, dass die auch eigentlich ihre Abhängigkeit oder ihr Angewiesensein auf die europäischen Nationen, die ja praktisch viel auf den sportlichen Wert dieser Turniere einzahlen, dass sie das erkennen, weil dann im Umkehrschluss würde das ja heißen, dass die Wettbewerbe sportlich so entwertet würden, dass sie dann auch den Verbänden, die weiter zu Infantino halten, dass denen auch schaden würde dann, wenn die sportliche Reputation nicht mehr da ist. Dass sie dann auch einknicken, wenn die UEFA hart bleibt?
Ja, das ist sicherlich auch das, was die UEFA im Hinterkopf hat, dass sie diese Boykottdrohung hochhalten, weil sie natürlich dann mit, weiß nicht, Spanien, Portugal, Frankreich, England, Deutschland, die Nationen, die ja auch eine weltweite Strahlkraft haben, weil sie auf die verzichten müssten. Das ist, glaube ich, wirklich das, wo die UEFA sich dran hält und sagt so, ey, wir halten diese Drohung aufrecht und hoffen, dass die anderen einknicken. Und ja, sich im Moment auf Wahrscheinlichkeiten festzulegen, ist, glaube ich, unfassbar schwierig, weil so viel Dynamik in diesem ganzen Prozess drin ist. Grundsätzlich würde ich Ihrer These zustimmen, dass man sagt, so, wenn man eine Weltmeisterschaft haben will, auch Länder wie Argentinien, wie Mexiko, wie Brasilien, andere Nationen, die wollen natürlich dann auch gegen die großen Mannschaften spielen aus Europa und wollen dann nicht einen 2030 einen 64er Teilnehmerfeld geben sollte, was ja diskutiert wird, ja. Wollen ja dann nicht in der Vorrunde gegen Tonga, Vanuatu, Sri Lanka, Sierra Leone spielen, sondern das ist ja schon einfach so, dass dieses Turnier, wie Sie sagen, völlig berechtigt, total entwertet werden würde. Aber natürlich bei 64 Teilnehmern oder 48 Teilnehmern, die es ja definitiv sein werden, wenn man Europa rausrechnet, dann macht das natürlich Platz für kleinere Staaten und mir tatsächlich in manchen Teilen der Welt nicht sicher, ob die nicht einfach sagen würden, ey, wir haben einen Platz bei der Weltmeisterschaft sicher. Und wenn die anderen halt Bockigkeit nicht mitmachen, dann ist das halt so. Sie können ja nichts dafür, wenn die UEFA den Boykott androht oder durchzieht.
Die Frage, die ich dann zuletzt einen nochmal mit Ihnen diskutieren würde, weil Sie sicherlich auch so ein bisschen den Blick als Sportjournalist so auf die Sportöffentlichkeit haben oder auf die gesellschaftlichen Teile, die eben auch Fußball interessiert sind, dass man da vielleicht ja eigentlich auch, also ich denke mir das immer so, aber das ist natürlich auch meine europäische Sicht, dass dann eigentlich so die Fußballfans oder die Gesellschaft irgendwie auch sehen würden, wenn, wie Sie sagen, Mannschaften wie Argentinien nur noch gegen kleinere Mannschaften spielen und selbst wenn die dann Weltmeister würden, dass die ja dann eigentlich auch sich das logisch erschließen, dass das dann nicht mehr so der große Triumph ist, als wie wenn jetzt eben Argentinien im Finale gegen Spanien gewinnt. Also das müsste ja dann auch eigentlich irgendein Faktor sein, wo vielleicht auch so eine Gegenöffentlichkeit oder so entstehen könnte. Meinen Sie nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also das wird sicher so passieren. Also wir haben ja jetzt die Frauen-EM U20, WM U20 ansteht. Das wird das erste große Turnier, größere Turnier, erste FIFA-Turnier, wo diese Boykottandrohung dann auf eine harte Probe gestellt werden wird.
Ja, genau.
Haben wir natürlich auch schon irgendwie viel drüber geschrieben und gesprochen. Das ist ein sanftes Einstiegstor, ohne das Turnier jetzt abqualifizieren zu wollen. Aber wenn man da jetzt nicht dran teilnimmt, das werden alle Seiten aushalten. Das wird die UEFA ohne große Bauchschmerzen machen und die FIFA wird auch sagen, naja, dann ist es halt so. Also da wird jetzt keine der beiden Seiten einknicken und sagen, bei so einem Turnier, da lassen wir jetzt mal quasi, legen wir die, oder hissen wir die weiße Fahne und geben nach. Das wird nicht passieren. Das wird dann eher passieren. Nächsten Sommer, wenn dann tatsächlich die Frauen-WM ansteht, das wird, glaube ich, der erste richtig große Test, weil es da natürlich auch viele Nationen aus Europa gibt, die auch dazu beitragen, dass das Turnier ein Erfolg ist. Und genau, um jetzt gleich nochmal auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen, noch ein zweiter Gedanke vielleicht, weil es auch sicherlich total relevant ist und das auch was ist, womit die FIFA dann irgendwann zu kämpfen haben wird. Wenn es auf 2030 zuläuft und dieser Boykott aufrechterhalten wird, dann ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Ne? Ein Turnier, bei dem 6 Top-Nationen, die größten Stars des Weltfußballs, nicht dabei sind. Das wird, was Sponsoren angeht, das wird, was Werbeverträge angeht und so, das wird die FIFA richtig zu spüren bekommen. Also da kann ich mir in keiner Welt vorstellen, dass wer auch immer dann der Großsponsor des Turniers sein wird, und ist doch egal, wenn die jetzt nicht dabei sind, wir werfen euch trotzdem mit Geld zu, sondern die werden da natürlich auch sagen, ja, pass auf, wir werben da vielleicht für, aber wenn halt alle Superstars nicht dabei sind, mit denen wir quasi Quote machen können und auch was die TV-Verträge angeht, die werden ja für 2030 auch nochmal neu ausverhandelt werden, das sind Sachen, mit denen die FIFA sicherlich im Hinterkopf auch schon jetzt beschäftigt sein muss und die auch in der ganzen UEFA-Boykottandrohung auch sicherlich eine ganz große Rolle spielen. Und jetzt nochmal zu Ihrer Frage mit der Öffentlichkeit, das wird so sein, das wird ein entwertetes Turnier sein, das wird ein entehrtes Turnier sein, das wird einen faden Beigeschmack haben, wenn es so käme und es einen Weltmeister gibt, der, sagen wir mal, eher auf der leichten Route den Titel geholt hat und auf der leichteren Route den Titel geholt hat. Das wird dieser Mannschaft nachtragen. Auf der anderen Seite ist diese Mannschaft dann in einem Turnier Weltmeister geworden, in dem halt Mannschaften freiwillig verzichtet haben. Ja, sie haben sich nichts erklaut, nichts erlogen, sondern sie sind an den Start gegangen, haben dieses Turnier gespielt. Andere Mannschaften waren nicht da, das ist dann sicherlich das Gegenargument. Und wir argumentieren natürlich auch mal sehr stark aus unserer europäischen Perspektive. Ja, wir haben auch eine andere Vorstellung davon, wie das laufen muss, weil wir halt auch verwöhnt sind. Wir sind große Fußballnationen, wir haben eine gewisse Macht, wir haben tolle Stars, ob das jetzt in Deutschland, Frankreich, England ist. Wir können auch einfach aus so einer Position argumentieren. Ne? Die Verbände haben viel Geld, auch wenn der DFB ja bisweilen etwas klammer ist. Und trotzdem reden wir da über andere finanzielle Geschichten, als es jetzt bei irgendwelchen kleinen Inselstaaten der Fall ist. Ja, und ich glaube, dass es einfach in anderen Teilen der Welt nicht, oder dass es anders gesehen wird. Die sehen halt, da wird eine Tür geöffnet, da wird ein Tor geöffnet, 48 Teilnehmer, vielleicht 64 Teilnehmer, das bietet schon Ländern, Fußballnationen Chancen, an so einem Turnier teilzunehmen, die vor 5 Jahren niemals davon geträumt hätten und wahrscheinlich auch nie in die Situation geraten wären. Oder wenn sie vielleicht mal irgendwann eine goldene Generation haben, dass sie dann vielleicht einmal so ein Once-in-a-Lifetime-Moment haben, bei 64 Teilnehmern, also wir reden jetzt mal 64 Teilnehmer, weil es ja tatsächlich ein Szenario ist, was diskutiert wird, da sieht das natürlich ganz anders aus. Ne? Da sind natürlich ganz andere, viel größere Möglichkeiten, an so einem Turnier teilzunehmen, auch vielleicht mal regelmäßigerer Gast in so einem Turnier zu sein. Ganz anderes Schaufenster. Und ich glaube, die sehen auf diese Entwicklung einfach mit viel mehr Vorfreude, mit viel mehr Begeisterung und können auch ausblenden, ob Gianni Infantino jetzt einen Alleingang.
Also Sie meinen jetzt Staaten, für die sich überhaupt erstmal die Tür öffnen würden, die eigentlich gar nichts zu verlieren haben, weil sonst wären sie halt einfach gar nicht dabei. Und da ist es dann nicht so ausschlaggebend, ob da jetzt, ob sie jetzt nicht dabei sind bei einem Wettbewerb mit einer vielleicht höheren Reputation oder bei einem Wettbewerb mit einer etwas niedrigeren vielleicht dann, ja.
Ja, also ich meine, in Afrika ist ein Kontinent, der ist wahnsinnig fußballbegeistert, egal wo man da guckt, was man so mitbekommt, ja, auch wenn man sieht, was für Mannschaften sich teilweise für die Turniere qualifiziert haben, was die auch für eine unglaubliche Fanbase mitbringen. Ja? Also es ist ja wirklich auch eine meiner schönen Seiten von so Turnieren, wenn man dann da diese Fans sieht, bunt gekleidet, die eine wahnsinnige Party feiern, denen einfach irgendwie auch, weiß nicht, die da die Zeit ihres Lebens verbringen, ja, obwohl die Tickets sensationell teuer sind, ja, und wahrscheinlich kosten die Flüge auch arbeiten sich viel Geld, also die lehnen sich wahrscheinlich finanziell auch maximal weit aus dem Fenster, über alle Maßen hinaus. Und trotzdem sind das ja tolle Bilder, die wir alle gerne sehen. Ich glaube, in Afrika ist die Begeisterung einfach so groß, in Südamerika auch, ja, in Asien wahrscheinlich auch, kann ich nicht so ganz seriös bewerten, dass halt so ein Turnier trotzdem auf der südlichen Halbkugel total abgefeiert werden würde. Und im Beigeschmack, dass vielleicht die Europäer nicht dabei sind, aber halt auch mit der Freude, dass vielleicht mehr Nationen aus dem eigenen Kontinent dabei sind. Ja, dann hat man vielleicht auch mal ein Derby, dann hat man vielleicht mal sowas wie Südafrika gegen Angola, wo die Leute Bock drauf haben, oder Marokko, Tunesien, gut, das haben wir jetzt auch schon, die Möglichkeit zumindest, aber ich kann mir vorstellen, dass wir da ein bisschen sehr eurozentrisch auf das Thema blicken und dass das in anderen Teilen einfach aus den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, ganz anders gesehen wird.
Ja, jetzt tauchen bei mir gerade mehrere Aspekte gleichzeitig auf. Ich versuche das mal gerade irgendwie so zu orchestrieren, dass wir das noch so ein bisschen durchgehen. Ein Aspekt, der bei mir gerade aufgeploppt ist, ist die Frage, das hatten Sie nämlich eben auch schon mal mit erwähnt, dieser FIFA-Spielerverband, der hat sich ja auch gegen Infantino explizit ausgesprochen. FIFPro heißt die, diese Spielergewerkschaft, wo ja zum Beispiel auch Superstars drin vertreten sind. Und zwar nicht nur solche, die aus Europa kommen, sondern eben auch aus Südamerika, wie zum Beispiel Argentinien, meine ich. Könnte das auch nochmal einen Ausschlag geben? Also, dass wenn diese Vereinigung praktisch weiter auf ihren Standpunkt bleibt, dass die vielleicht auch bestimmte Spieler, zumindest einzelne, wie zum Beispiel Lionel Messi oder so, keine Ahnung, überzeugen könnten, dass sie auch diese Haltung gegen Infantino einnehmen?
Die Haltung vielleicht, ob das wirklich Konsequenzen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, die betonen ja auch Spieler über alle Weltteile hinweg, wie stolz sie sind, das Nationaltrikot zu tragen. Und ich glaube, wenn der eigene Verband sich entscheidet, bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, dann würde man jetzt nicht, also dann würde es mich wundern, weil der Fußball dann doch irgendwie keine Moralwelt ist, zu sagen, nein, ich bin gegen Infantino und ich trete dann nicht an, obwohl mein Land antritt. Die würden dann vielleicht sich vorher nochmal positionieren, aber dass sie am Ende einem Turnier die Strahlkraft nehmen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Gut, dann ein Punkt, den würde ich jetzt auch erst noch abhaken. Wir hatten gerade schon das Thema mit der Öffentlichkeit. Sie haben das jetzt eben argumentiert, dass wir praktisch eine eurozentristische Perspektive auch haben, die sich zum Beispiel von der südamerikanischen und von der afrikanischen unterscheidet. Wenn wir jetzt nochmal argumentieren hier für Europa, haben Sie das hier in Europa so wahrgenommen, dass es hier jetzt nochmal eine richtige Erosion, nochmal einen richtigen Erdrutsch gegeben hat in der Öffentlichkeit und auch praktisch in der Autoritätszuschreibung zur FIFA und Infantino? Also da gibt es natürlich diesen geplatzten Investorendeal, aber natürlich auch, ich habe so das Gefühl, diese rote Karte Balogun, wo man gesagt hat, noch nicht mal das Sportliche, das wirklich rein Sportliche ist jetzt unangetastet und neutral. Haben Sie so den Eindruck gehabt in Ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung, dass da so etwas passiert ist, wo man eigentlich aus europäischer Sicht sagen könnte, es gibt gar keine Möglichkeit mehr für Infantino jetzt weiterzumachen, auch unabhängig von diesen ganzen Investorengeschichten?
Das ist eine super interessante Frage, die man, glaube ich, tatsächlich ganz anders beantworten muss. Und mittlerweile ist es, glaube ich, so eine geschockte Gleichgültigkeit, weil man einfach in den letzten Jahren schon so viel von Infantino gehört hat, wo man sich so dachte, das gibt's auch gar nicht und das kann er doch gar nicht steigern. Und er hat es immer und immer wieder gesteigert. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Fall Balogun, der hat nochmal eine andere, was die Wahrnehmung jetzt zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis angeht, auch Leute, die jetzt nichts mit Sportjournalismus zu tun haben, sondern Fußballfans sind, diese Einmischung von Donald Trump in die rote Karte, also das wirklich, also die das absolut bodenlos fanden und die jetzt zum Beispiel sagen, dieser angedachte Verkauf oder Teilverkauf der WM, das ist eher noch was von der ganzen Dimension ein bisschen kleiner ist. Also ich glaube tatsächlich, man sitzt da, ist irgendwie auf der einen Seite fassungslos, auf der anderen Seite hat man auch so eine gewisse Bewunderung für die Nonchalance und für die Dreistigkeit, mit der Infantino seine Projekte immer wieder vorantreibt und auch diese, wenn man seine Videos guckt, also diese Erklärvideos, wo er dann sagt, das ist doch alles nur ein Vorschlag und so, wenn man ihn jetzt nicht kennt und sich nicht mit ihm beschäftigt hat und so, da wirkt er ja ganz empathisch, da tritt er einfach sympathisch auf und so. Ich glaube, man ist da einfach, ja, man ist einfach wirklich nur noch fassungslos und Erosion, also nein, keine Erosion,
weil einfach,
nein, keine Erosion, weil man das, weil man das einfach schon so lange erlebt. Ja, schon irgendwie auch eine Erosion, weil das natürlich wirklich nochmal zwei Level über dem war, was er bislang gemacht hat. Aber ich glaube, wenn er jetzt morgen kommen würde und sagen würde, Leute, ich habe die WM verkauft, ne, Donald Trump macht es jetzt und ich bin irgendwie sein Chefberater, jetzt kann er sagen, ach guck an, das hätte ich dir nicht zugetraut, sondern wenn er dann,
ja. Ich teile auch ehrlicherweise diesen Eindruck, was ich mich halt immer mal wieder frage, ist, wann ist praktisch so ein irreversibler Punkt erreicht, wo man sagt, ich kann das Ganze jetzt definitiv nicht mehr, überhaupt nicht, ich habe gar keinen Grad mehr, das ernst zu nehmen, was da passiert und gar keinen Grad von Souveränität und Autorität mehr, die ich dieser WM sportlich zuschreiben kann, dass ich praktisch nicht mehr diese Faszination habe zu sagen, ich verfolge jetzt, wie jemand da die Trophäe gewinnt, weil das ist für mich jetzt, das ist vielleicht manchmal nur so ein kleiner Punkt, dass man sagt, jetzt ist es so tief gefallen, so tief gekippt, dass dann praktisch irreversibel was wegbricht. Da frage ich mich halt immer, wann könnte so dieser Punkt erreicht sein? Und da habe ich so für mich so das Gefühl gehabt, Balogun kam schon ziemlich nah dran.
Ja, wäre bei mir auch so gewesen. Also diese Balogun-Geschichte, ich konnte das erst gar nicht glauben. Also ich saß da wirklich auch, um das Wort fassungslos nochmal zu bedienen, ich war wirklich fassungslos, als ich das gesehen habe. Mhm. Und auch wie das dann weitergegangen ist, also dieses, dass Infantino ja gesagt hat, ne, nein, nein, wir schieben das mal alles der Verantwortung, ich weiß nicht mehr genau, FIFA, wer auch immer dafür verantwortlich war. Und dann Donald Trump nachher nochmal irgendwie gesagt hat, das war eine super Entscheidung von dir, Gianni. Also auch dieses, also diese Rolle von Trump, dass er ihm da ständig irgendwie in den Rücken fällt oder vorführt, das ist ja irgendwie echt seltsam. Also diese ganze Balogun-Geschichte, da würde ich Ihnen hundertprozentig zustimmen, das war auch für mich so eine Linie, aber man darf echt auch nicht vergessen, wie schnell der Fußball vergisst. Ich weiß auch noch, aus dem Freundeskreis Katar, wie viele Leute gesagt haben, sie boykottieren dieses Turnier und gucken es nicht, und es waren auch im Freundeskreis welche, die es wirklich durchgezogen haben, die das Turnier nicht geguckt haben. Und am Ende hat sich ja nichts verbessert. Also ich meine, mit all dem, was da war, man hätte ja auch vorher genug Gründe finden können zu sagen, nee, ich boykottiere das Turnier mit ICE und was da alles noch vorgefallen ist. Ne? Da gab es ja auch ganz viele Geschichten. Wir haben es auch bei ntv.de häufiger mal gemacht über die Menschenrechtslage beziehungsweise über die Lage, wie es dann halt mit ICE oder der Umgang mit ICE ist. Da hätte es genug Argumente gegeben, moralisch zu sagen, ich boykottiere diese WM, weil einfach alles, was in diesem Land stattfindet, ich nicht gutheißen kann, oder ganz vieles von dem, was da stattfindet, ich nicht gutheißen kann.
Ja.
Und ich habe zumindest nirgendwo jetzt einen WM-Boykott wahrgenommen. Und auch nach diesem Balogun-Fall weiß ich, dass die Leute weiter Fußball geguckt haben. Ja, das kann man auch in den Gruppen ablesen. Es gab jetzt keinen signifikanten Einbruch danach. Es war ja nicht so, dass auf einmal in Deutschland die Hälfte der Zuschauer nicht mehr da waren, sondern es war, glaube ich, einfach alles auf einem stabilen Niveau weiterhin. Deswegen glaube ich auch, dass der Fußball schnell vergisst und auch diese Balogun-Geschichte wahrscheinlich spätestens in 4 Jahren keine Rolle mehr spielt. Und da vielleicht auch nochmal eine Sache ganz kurz, weil wir nochmal auf Schäferin ja eingehen wollten. Der wird ja im nächsten Jahr bei der UEFA abtreten, weil seine Amtszeit ausläuft. Das könnte nochmal so ein ganz kleiner Kipppunkt für die UEFA sein, weil Schäferin ja das Gesicht dieser Boykottandrohung ist. Und wenn er nicht mehr da ist als der starke Mann, und man nicht weiß, wer jetzt dann Nachfolgerin oder Nachfolger wird, dann kann es natürlich sein, dass so eine Forderung auch fallen gelassen wird, beziehungsweise wenn man dieses Gesicht, was für diesen Boykott steht, ja, wenn man das nicht mehr hat, dann kann man wahrscheinlich sogar noch sanfte Auswege finden und zu sagen, ja komm, ich höre mir das doch nochmal an, oder das ist doch jetzt irgendwie, Infantino hat sich da jetzt irgendwie rausgewunden und am Ende des Tages ist das Thema ja doch vom Tisch und wir können ja doch nochmal gucken und so. Also das könnte noch so ein kleiner Kipppunkt sein in meiner Welt. Und das auch, weil zwischen Abtreten von Schäferin, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, und Fußball-WM auf jeden Fall auch eine Zeitspanne liegt. Also so, dass man dann vielleicht auch gar nicht in dieser Situation wäre, dieses Turnier zu boykottieren. Ich persönlich fände das ein Skandal oder ein Eklat. Ich denke, wenn man jetzt dieses Rückgrat zeigt, dann hat das nicht nur mit einer Person zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass das möglicherweise anders gesehen wird, weil halt Schäferin so glasklar für diese Gegnerschaft zu Infantino steht, weil er der Anführer dieser ganzen Bewegung ist, weil er halt auch dieses Schreiben, was wir am Anfang worüber wir am Anfang gesprochen haben, weil er das unterzeichnet hat, ich glaube sogar an erster Stelle, weil er einfach diesen Boykott so schnell organisiert hat. Also ich könnte mir vorstellen, wenn er weg ist, dann fällt da vielleicht auch ein bisschen der Zusammenhalt.
Das ist tatsächlich auch noch ein Punkt, auf dem ich jetzt als vorletztes Thema noch mit Ihnen zu sprechen kommen wollte, welche Möglichkeiten die einzelnen Kandidaten, also wenn wir jetzt mal annehmen, Schäferin würde sich als Gegenkandidat gegen Infantino in Position bringen wollen, ist das ja auch immer eine Frage von, wie gehen die jetzt vor, um ihre Bande zu schmieden, um ihre Allianzen zu bilden? Und wenn ich Sie da richtig verstehe, könnte man vielleicht überlegen, dass dann Infantino hinter dem Rücken von Schäferin auf Leute in der UEFA zugeht und versucht praktisch hinter seinem Rücken irgendwie was zu schmieden, um dann ihn auszuhebeln, und umgekehrt wäre es dann auch für Schäferin an der Tagesordnung, auf bestimmte Leute in der UEFA zuzugehen, um sich deren Commitment zu ihm als zukünftigen FIFA-Präsidenten zu sichern?
Ja, also ob Infantino jetzt wirklich dahinter agiert, weiß ich nicht, weil er natürlich auch ein bisschen Gefahr läuft. Also es ist ja gerade irgendwie wie so eine Art Giftschrank geöffnet worden. Also diese Geschichte da mit seiner Mitarbeiterin aus UEFA-Zeit sehr viel Dreck ausgegraben, der auch irgendwie vor die Füße geworfen wird. UEFA hat ja auch, glaube ich, bestätigt, dass an diesem Bericht zumindest was dran sein soll. Ich glaube, er verbrennt sich da eher die Füße, wenn er jetzt hinterrücks anfängt, innerhalb der UEFA zu agieren. So, vielleicht über irgendwelche Zweit-, Dritt-, Viert-Kanäle oder so, das kann natürlich irgendwie sein. Aber ich glaube, er weiß eher, dass es wirklich ganz, ganz schwer wird, da sich die Zustimmung der UEFA zu sichern. Und da gibt es glaube ich, ein Zitat von Stefan Edberg: Arbeite an deinen Stärken und nicht an deinen Schwächen. Und ich glaube, das trifft auf Infantino auch zu. Der weiß, wo er den Rückhalt hat. Und da wird er agieren. Und auch bei dem, was Sie gerade gesagt haben, so möglichen Swing States, wo er das Gefühl hat, ey, da habe ich noch eine Basis und da habe ich noch eine Lobby. Er ist ein sehr, sehr guter Lobbyist. Ja, das hat er in den letzten Jahren bewiesen, dass er eher an diesen Punkten ansetzt. Und da wir halt einfach dieses haben, 106 Stimmen, egal woher, kann er, glaube ich, da ansetzen, wo er sich den größten Erfolg verspricht. Und dann hat er ja nun mal schon mit Südamerika, mit Afrika, mit Teilen von Asien. Und dann macht es, glaube ich, aus seiner Sicht auch mehr Sinn, auf die Staaten zuzugehen, die ranken und nicht die quasi eine Mauer oder eine Anführerschaft aufgebaut haben.
Was könnte denn wiederum Ceferin jetzt richtig machen oder was stünde in seiner Macht? Was müsste er jetzt machen, um sich in eine gute Position zu bringen? Vielleicht auch ja eine nachhaltige und überzeugende Bewegung jetzt auszulösen, die ihn dann antreibt für eine mögliche FIFA-Präsidentschaft. Es wird gesagt, dass zum Beispiel auch Ceferin ganz gute Kontakte nach Amerika hat. Also wo sehen Sie da jetzt mögliche Schnittstellen, mögliche Anspielstationen, die jetzt da mal ins Rollen kommen könnten, an die Schifferin sich jetzt wendet?
Ja, ich glaube tatsächlich, auch er muss an diese sogenannten Swing States oder wie wir sie genannt haben, da rangehen. Er hat ja nun mal jetzt mit Asien auch offensichtlich einige Verbündete, die seinen Brief ja zumindest, also beziehungsweise, wir wissen ja gar nicht so genau, wie dieser Brief jetzt entstanden ist. Ja, ob das eine Gemeinschaftsproduktion ist oder, also ist ja alles gerade noch ein bisschen frisch, ob es die UEFA lanciert hat und die anderen unterzeichnet haben. Es liest sich ja wie eine gemeinsame Erklärung und so ist es ja auch deklariert. Aber da hat er zumindest an seiner Seite Teile von Asien und auch mindestens mal größere Teile von Nordmittelamerika und der Karibik. Das ist ja schon mal ein großes Fund und ich glaube, er kann im Prinzip so weitermachen, wie er das gerade tut. Also er ist, glaube ich, scheint ein loyaler, verlässlicher Typ zu sein, der gut kommunizieren kann. Das ist sicherlich schon mal eine ganze Menge als FIFA-Präsident. In anderen Nationen muss er, also er hat ja auch betont nochmal in diesem Schreiben, oder geht jetzt mal auf Ceferin, also wir wissen nicht, ob er der ursprüngliche Autor ist, ne? Deswegen nicht falsch, aber ich nehme ihn jetzt mal raus. Er hat auch betont, dass bestehende Vereinbarungen, wie jetzt eine 48er WM und so, dass die nicht gekippt werden und dass sie auch irgendwie regelmäßig schon als UEFA darauf hingearbeitet haben, dass es eine gerechte Verteilung der FIFA-Gelder gibt und so. Also er nimmt, das sind, glaube ich, schon sehr clevere Versuche, um Ländern die Angst zu nehmen, dass, wenn Infantino weg ist, dass der Geldhahn zugedreht wird und dass die finanziellen Zuwendungen deutlich nach unten korrigiert werden. Das ist sicherlich einer der Punkte, den er wie auch immer gut handeln muss, weil einfach Geld regiert die Welt, ist nun mal einfach schon seit gefühlten, also seit Ewigkeiten so und es wird auch in Zukunft so bleiben. Und da wird er einfach, wenn es ihm gelingt, Staaten diese Angst zu nehmen, dass sie finanziell deutlich weniger Zuwendungen haben, dann hat er sicherlich eine realistische Chance. Aber hätten wir diesen Podcast vor 2 Wochen aufgenommen, hätte ich ihm gesagt, oder vor 10 Tagen, 8 Tagen, man kriegt das ja in dieser Wucht der Ereignisse gar nicht mehr zusammen, wann das genau angefangen hat. Dann hätte ich ihm gesagt, das ist das Ende von Infantino. Mittlerweile würde ich ihm sagen, das ist schon auch eher wieder realistisch, dass er es schafft, beziehungsweise das wird auf eine 50-50-Nummer hinzusteuern. Und kann aber auch sein, wenn wir in 10 Tagen nochmal sprechen würden, dass Infantino aus dem Amt gestolpert ist wegen irgendeiner Affäre oder dass, weiß ich nicht, 112 Verbände sagen, so, wir können gerne einen außerordentlichen FIFA-Kongress einberufen.
Genau. Ja, wie sieht es denn damit aus? Würden Sie das realistisch einschätzen, dass es jetzt diesen Kongress gibt? Weil dieser Kongress, der wär das praktisch schon die Ebene, auf der ein Misstrauensvotum gegen Infantino eingeleitet werden könnte? Oder wäre das dann nochmal die Ebene darüber?
Ich glaube tatsächlich, dass der FIFA-Rat das Misstrauensvotum, ich glaube, das wäre dann noch eine Ebene drüber. Dass es jetzt dazu zu einer schnellen Geschichte kommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil einfach es so dynamisch ist mit diesen Lagern, also man ja nicht so genau zurechnen kann, beziehungsweise die Gewichte sich ja jeden Tag so ein bisschen gefühlt verschieben. Man, glaube ich, schon sehr, sehr sicher sein muss, dass man, also als jetzt UEFA, ASEAN oder AFC und CONCACAF, sehr sicher sein müsste, dass das auch hält. Das wäre natürlich eine gigantische Blamage, wenn man sagt, so, ey, wir sind uns jetzt sicher, dass wir Infantino stürzen können. Und nur das wäre ja ein Grund, ihn einzuberufen, ja, um seine Macht abzuklopfen. Dafür bräuchte man das ja nicht einzuberufen, sondern man will ja, wenn man diesen außerordentlichen FIFA-Kongress einberuft, dann möchte man ja auch, dass es um Infantino geht und dass er gestürzt wird oder aus dem Amt fällt. Und das wäre natürlich eine der größten Peinlichkeiten, die sich diese drei Kontinentalverbände leisten könnten, wenn sie sich sicher sind und dann doch scheitern.
Ist natürlich damit, wenn Sie es so argumentieren, nachvollziehbar, dass das ein Risiko ist. Auf der anderen Seite könnte es ja auch vielleicht, wenn man so denkt, ein Risiko sein, dass je mehr Zeit Infantino jetzt noch bekommt bis zur Präsidentenwahl, desto mehr Zeit hat er auch nochmal seine Schäfchen ins Trockene zu bringen oder für sich wieder Sachen positiv zu wenden. Und man könnte ja irgendwie vielleicht die Strategie fahren, dass man sagt, man schneidet ihm diesen Zeit oder versucht es zumindest, ihm diesen Zeitraum abzuschneiden. Aber wenn ich Sie da richtig verstanden habe, ist es deshalb so, weil halt auch Ceferin und die ganzen europäischen Verbände die Zeit auch noch brauchen.
Genau, also das ist genau, wie Sie sagen. Es ist halt ein Rabankspiel, es ist ein Hochrisiko zu sagen, wann gehen wir vielleicht in die Offensive und versuchen wirklich einen Sturz oder setzen wir halt wirklich alles auf den 18. März. Aber was die UEFA halt machen muss, sie muss halt wirklich diese Macht hinter sich vereinen und sie brauchen halt einen Kandidaten, der halt auch ermittelbar ist. Und den haben sie noch nicht. Ja, es ist noch kein starker Kandidat da. Der muss ja dann auch erstmal eine Rede halten. Also nur, weil man jetzt sagt, wir stellen hier Alexander Ceferin auf, ihr wisst ja, wie der zu euch steht. Damit gewinnt man ja keine Wahl, sondern der muss ja dann auch Lobbyarbeit betreiben. Und wir reden jetzt über den 10.8. und dann ist es der 18. März. Das sind noch 8 Monate, wenn ich es richtig rechne. Das ist ja auch nicht viel Zeit, ja, wenn wir überlegen, wann so ein Wahlkampf bei einer Bundestagswahl losgeht. Ne?
Stimmt, ja. Und das ist muss erstmal so eine ganze Maschinerie dann in Marketingmaschinerie auch dann in Gang kommen, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist sicherlich nochmal eine andere Ausgangsposition, weil man einfach irgendwie die Welt da doch in zwei Lager teilen kann, ne? Aber halt dann wirklich dieses eine Lager deutlich für sich gewinnen und da reicht es halt nicht zu sagen, okay, wir glauben jetzt, dass wir 106 Verbände hinter uns haben, sondern im besten aller Fälle weiß man, dass man 130 Verbände hinter sich hat und wenn es dann doch noch 3 gibt, die umfallen, weil sie vielleicht in letzter Minute wie auch immer noch überzeugt werden, dann kann man das irgendwie akzeptieren. Aber mit so einer wackeligen Nummer da reinzugehen und zu sagen, ja, schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert, das kann ich mir bei der UEFA nicht vorstellen.
Jetzt würde ich ganz zum Abschluss nochmal einen Faktor ins Spiel bringen, den wir bisher noch nicht berücksichtigt haben. Und zwar ist es dieser juristische Faktor mit diesen Verträgen, wo gefordert wird, da besteht ja die UEFA auch extrem drauf, dass sie diese Verträge sichtbar machen wollen und dass die transparent gemacht werden sollen, um überhaupt mal zu gucken, was hat da Infantino in diesen ganzen Kontrakten mit den Investoren, wie sind da überhaupt diese ganzen rechtlichen Strukturen, was hat er sich da überhaupt für ein Konstrukt ausgedacht? Könnte ihm das noch gefährlich sein? Also, dass da in diesen Verträgen praktisch nochmal was rauskommt, wo sich Infantino was vorwerfen lassen kann und was dazu führen könnte, dass ihn auf der Ebene stürzt?
Ja, klar. Also, wir hatten ja letzte Woche ein Interview mit Marc Piet, seinem Ex-Berater, der auch nochmal irgendwie angedeutet hat, dass sowas halt sein kann. Ja, auf jeden Fall. Also, das kann ihn natürlich aus dem Amt stürzen. Aber weil wir uns ja, glaube ich, alle relativ sicher sind, dass dieser ganze angestrebte Investorendeal sehr, sehr lange vorbereitet worden ist und bislang es ja irgendwie geschafft hat, immer sauber aus diesen Nummern rauszukommen, also klar mit Image-Schäden und so weiter, aber er hat ja keine persönlichen Strafen passiert, glaube ich auch, dass das alles sehr, sehr gut vorbereitet worden ist und es da wenig Fallstricke gibt, über die er wirklich stolpert. Aber er ist offensichtlich gerade einem größten Wahn verfallen oder hat seine eigenen Kräfte überschätzt. Also scheint ja so, also das ist eine Idee und ein Vorschlag war, das ist Quatsch. Also das ist ein vorbereiteter Deal gewesen, wo er sich relativ sicher war, dass er ein bisschen Gegenwind kriegt, aber das Ding eigentlich durchbringt. Und dafür spricht auch diese Frist, die er den Mitgliedsverbänden gesetzt hat, bis 19. September zuzustimmen. Also das ist ja nicht, wenn man einen Vorschlag macht, sondern das kann halt, also steckt sehr viel Fundament hinter. Und von dem her glaube ich, ehrlich gesagt, womöglich gibt es da Ansatzpunkte, die man ihm vorwerfen kann und die ihm zur Last gelegt werden und wo es vielleicht auch einen Schiedsspruch gibt, ein Urteil gibt, weiß ich nicht. Aber dass es etwas so Hanebüchenes gibt oder dass so ein Hanebüchener handwerklicher Fehler gemacht worden ist oder juristischer Fehler gemacht worden ist, der ihn jetzt wirklich aus dem Amt kickt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, wenn sie was tun, dann ist es sein Ende.
Ja, so Selbstbereicherung habe ich mal als einen Faktor gesehen, weil er hat sich dann ja auch selber praktisch in dieser ausgelagerten Gesellschaft selbst dann als Geschäftsführer dann ja da positioniert und da hätte er noch mal mehr verdient. Ich glaube sogar jetzt noch mal das Dreifache von dem, was er jetzt eh schon verdient. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein Punkt gewesen, aber da weiß ich natürlich auch nicht, inwieweit das wirklich was Handfestes ist oder nur mal irgendwie so ein vager Faktor, wo man mal überlegen könnte, ja, das ist dann wahrscheinlich, geht's eher in die Richtung.
Es kann auch sein, dass es einfach irgendwie so ein Cheat war, wo dann irgendwie ein Szenario für 2031, 34, 35 gemacht wurde, wo er sagt, so, ich kann mir das halt vorstellen, wenn sein Name da irgendwie auf einem Cheat steht, das kann man ihm dann wahrscheinlich juristisch nicht vorwerfen, dann kann man halt sagen, ja, aber man sieht ja, was die Idee da der ganzen Nummer war, die ist ja ohnehin mittlerweile enttarnt, aber ja, nee, also wenn Sie mich fragen, ich glaube, ehrlich gesagt, ich, angesichts dessen, wie er in den letzten Jahren hantiert hat, dass das ihm um die Ohren fällt, dass da ein Fehler gemacht wurde, der ihn so belangt werden kann. Aber da wiederhole ich mich gerne, was in 10 Tagen passiert, wir wissen es nicht.
Die abschließende Frage, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass 2027 der FIFA-Präsident nicht Gianni Infantino heißt?
Ich könnte Ihnen jetzt wirklich die schlechteste aller Antwort geben und sagen 50-50, aber...
ja, so kommen Sie nicht davon, nee.
80-20, dass er drin bleibt.
Okay, 80-20, das ist schon ziemlich hoch, ja.
Aber mein Eindruck ist, dass er es irgendwie schafft, dieses Blatt zu wenden. Ich
schätzen seine Lobbyismusfähigkeiten dann ziemlich hoch ein, wie Sie es eben schon betont haben, ja.
Ja, ich denke schon.
Ja, aber vielleicht passieren auch unerwartete Dinge. Die Lage ist sehr dynamisch, deswegen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute über genau diese Lage zu sprechen. Und Sie bleiben natürlich weiter dran mit Ihren Kolleginnen und Kollegen bei NTV. Kann man mal reinschauen und ich verlinke natürlich gerne auch den Artikel von Ihnen, wo Sie ein paar Perspektiven eröffnet haben, wo man sich noch ein bisschen tiefgehender informieren kann. Deswegen vielen Dank, Herr Nordmann.
Ja, vielen Dank für die Einladung und es hat Spaß gemacht.